Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert das immer wieder. Jedes Mal, wenn ich das anhöre, die Begeisterung der Menschen, die sie für Gott haben und in diesem Lied so reinbringen, tut meinem Herzen gut und ich hoffe, dass es bei euch genauso ist. Weil es einfach so das Grundlegende ist, dass wir Leidenschaft haben bei dem, was wir für Gott machen. Egal, ob wir beten, ob wir mit anderen reden, ob wir singen, wie wir den Alltag bestreiten. Also die Leidenschaft für Gott, die Liebe zu Gott, ist das Essentielle, ist das Grundlegende in allem, was wir tun. Und das ist heute auch das Predigtthema, und zwar die Feinde unserer Leidenschaft. Also Leidenschaft zu haben ist das eine und ist auch gut so, aber es gibt natürlich auch Feinde der Leidenschaft. Ich habe früher, als ich noch ein Kind war und irgendwo in den Bergen aufgewachsen bin, hat mein Opa mich quasi angesteckt, damit Brennholz zu machen, Feuerholz zu machen. Ja, wir hatten eine große Holzheizung, mit der haben wir das ganze Haus geheizt und die Küche noch extra. Und der Wald war vorhanden, also das Holz war vorhanden. Es war nur, der Job war eigentlich immer, das Holz vorzubereiten für den Winter. Und das war seine große Leidenschaft, das in kleine Stücke zu schneiden und dann zu spalten, das Holz. Und irgendwie hat er mich damit angesteckt. Und es war meine große Freude im Herbst, so September, zu sehen, dass das Gebäude wieder voll ist mit frischem Holz im Winter und das zu machen. Und ich denke auch, dass Gott in uns ein Feuer anzündet. Ja? Er bereitet alles vor. Er bringt das Holz, er bringt alles, was notwendig ist, um ein Feuer in uns zu entzünden. Das brennt. Und wir müssen sorgsam darauf achten, dass das Feuer nicht erlischt, dass das Feuer nicht abbrennt, dass immer wieder neues Material, neues Holz dazukommt, damit das Feuer erhalten bleibt. Es gibt im Hohelied der Liebe, im zweiten Kapitel, Vers 15, ich brauche jetzt nicht aufschlagen dazu, aber Hohelied der Liebe, Kapitel 2, Vers 15, einen Hinweis darauf, was ebenso gefährlich ist. Hohelied der Liebe, wir wissen, es ist ein gutes Buch im Alten Testament, geschrieben von Salomo, wo es um ein liebendes Paar geht. Und dieses liebende Paar beschreibt einen Feind ihrer Liebe. Und zwar steht hier, Kapitel 2, Vers 15, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Der Fuchs kommt ja in der Bibel nicht besonders gut weg. Es sind einige, ein paar Tiere, die nicht gut wegkommen. Die wissen die Schlange natürlich und dann ein paar andere auch noch. Und der Fuchs auch. Jesus bezeichnet ja Herodes, den Fürsten, als Fuchs. Der Fuchs macht etwas, was scheinbar gefährlich ist für den Weinberg. Und zwar untergräbt er ihn. Ein Weinberg soll ja Früchte tragen. Da stehen Weinstöcke drauf, die sollen Reben tragen. Ja? Und genauso ist auch die Liebe eines Liebespaares. Das trägt ja Früchte. Das ist ja nicht nur für die beiden gut, sondern auch für deren ganze Umgebung. Und die Füchse bauen ihre Graben darunter, bauen ihre Höhlen rein. Und das ist eben eine große Gefahr. Und das ist sinnbildlich gemeint, das Ganze, und zwar, dass es eben diese kleinen Dummheiten gibt, die die Liebe eines Liebespaares in Gefahr bringen kann. Kleine Dummheiten, die man zulässt, die einfach, wenn jemand länger verheiratet ist, weiß er über die Beziehung, es gibt Hochs, es gibt Tiefs, und man kann im Nachhinein dann betrachten, vielleicht war die eine oder andere Dummheit dafür verantwortlich, dass die Beziehung in eine Krise geschlittert ist. Und das beschreibt eben diese Stelle. Acht haben darauf, auf die Füchse, dass sie keine Höhlen bauen, dass sie den Weinberg nicht untergraben, damit nichts passiert. Und genauso ist es in der Beziehung zwischen dir und Gott, dass du Acht hast darauf, auf die Kleinigkeiten, auf die kleinen Dummheiten, dass du die nicht begehst, um die Leidenschaft zu Gott irgendwo in Gefahr kommen könnte. Also, ich habe vier Punkte rausgeschrieben, die wichtig sind, auf die wir achten sollen. Vier Punkte habe ich rausgeschrieben, die notwendig sind, um die Leidenschaft zu erhalten, beziehungsweise im schlechteren Fall eben die eine Gefahr sind für die Leidenschaft, für diese Beziehung mit Gott. Der erste Punkt ist, den anderen kennenlernen. Wenn man in einer Beziehung steckt, man weiß, es ist so wichtig, den anderen kennenzulernen. Zu wissen, wie tickt der? Wie ist der? Was hat er für einen Charakter? Und um Gott kennenzulernen, ist es natürlich notwendig, die Bibel aufzuschlagen. Weil dort stellt er sich vor. Da lernen wir Gottes Charakter kennen. Da lernen wir kennen, was er liebt und was er hasst. Was er möchte und was er nicht will. Was ihm wichtig ist, was ihm weniger wichtig ist, wer er ist. Und es ist notwendig, die Bibel zu lesen. Es ist notwendig, immer wieder drinnen zu sein. Was ich auch feststelle, ist, man vergisst die Dinge. Ja? Es gibt Bibelstellen, die einem nahe sind und die man sich gemerkt hat und dann liest man sie jahrelang nicht. Und man vergisst die Sachen. Das heißt, man muss das immer wieder machen. Man muss das wiederholen. Man muss ständig in diesem Bibellesen drinnen sein. Das muss so ein Modus sein, um eben die Beziehung mit Gott zu pflegen. Natürlich kann man Gott auch in der Natur sehen. Das sagt er ja selber in Römer 1. Anhand der Werke, die er geschaffen hat, anhand dessen, wie er alles gemacht hat, kann man Gott erkennen. Und auch das soll für uns wichtig sein, dass wir hinausschauen, dass wir Gott bewundern aufgrund seiner Werke und seine Werke bewundern und ihn deswegen auch anbeten dafür. Und natürlich kann man Gott auch erkennen im Zusammenleben der Menschen, in der Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn man sagt, okay, Lügen haben kurze Beine, dass es irgendwann kommt alles doch wieder ans Licht, auch wenn krumme Dinge geschehen, in der Vergangenheit geschehen sind und in der Gegenwart geschehen, in der Zukunft geschehen werden. Irgendwann kommen die Sachen ans Licht und werden eben aufgedeckt, ob früher oder später. Und man kann immer wieder auch sehen, wie Gott wirkt in dieser Welt, dass er sich nicht zurückgezogen hat von den Menschen, dass er sich nicht zurückgezogen hat von dieser Welt, sondern auch immer wieder für Ausgleich sorgt, auch immer wieder für Gerechtigkeit sorgt. Auch wenn eine Zeit lang es so scheint, als ob die Ungerechtigkeit überhand nimmt, aber trotzdem ist Gott am Arbeiten und am Werken. Also man kann Gott schon sehen, wie er wirkt, wenn man die Augen aufmacht und wenn man sich auch führen lässt darin, wie wichtig ihm eben das alles ist. Also das Bibelstudium einerseits ist natürlich grundlegend, es ist essentiell wichtig, um Gott kennenzulernen, aber auch die Augen aufzuhalten, die Natur betreffend, die Gesellschaft betreffend, alles, was Gott geschaffen hat und wo Gott wirkt, so kann man ihn immer besser kennenlernen. Und sich davor zu verschließen, ist eben eine ganz große Gefahr, dass das Feuer in dir abbrennt und dass deine Leidenschaft für Gott erlischt, wenn du das einstellst, wenn du das Bibelstudium einstellst, wenn du das einstellst, Gott zu suchen in deinem Leben. Überall, wo du hinschaust, dann wird früher oder später deine Leidenschaft für Gott auch zum Erliegen kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also den anderen kennenlernen, immer besser kennenlernen, nicht zu sagen, ich weiß schon genug, sondern auch immer wieder sich auf Neues einzulassen. Immer wieder von Neuem Gott zu suchen, immer besser kennenzulernen, ist automatisch etwas, das deine Leidenschaft am Leben hält und das Feuer wieder und wieder entfacht. Der zweite Punkt, der kommt danach, das ist klar, ist die Kommunikation, ist das Gespräch. Es ist so wichtig, dass Menschen dass ein Ehepaar miteinander redet, dass Freunde miteinander reden. Und es ist gleichzeitig auch so schwer. Ich merke das bei mir, Gebet ist oft nur ein Bitte für den Tag oder Bitte für den Arbeitstag, ich bete für diese Situation, Gott, mach das und das bitte. Also es ist oft ein Gebetsbitten, ein Abrattern, was ich alles will. Natürlich kommt dann vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen durch und man dankt noch dafür und hierfür. Aber es braucht so viel Zeit, um reinzukommen in ein Gespräch. Es ist ja wie wenn sich zwei Freunde vielleicht länger nicht gesehen haben und dann ins Gespräch kommen. Zunächst ist es ja so ein oberflächliches Gefloskel. Ja? Man redet so ein bisschen, toucht sich ab, fragt, wie geht's dem, wie geht's dir und so weiter. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis man in eine Tiefe des Gesprächs kommt. Es braucht ein bisschen, es braucht auch Gedanken, weil manchmal ist man nicht in der Lage, so schnell die Sachen zu kommunizieren, die man so auf dem Herzen hat. Da braucht es Zeit und braucht Zeit dafür, um sich darauf einzulassen. Und das ist im Gebet das Gleiche, dass es eben in den 5 Minuten oft nicht getan ist, sondern dass man auch wirklich ringen muss und weiter drinnen bleiben muss, auch wenn der Kopf einem sagt, du müsstest jetzt schon wieder was anderes erledigen und hier ist noch ein Termin und dem solltest du noch reden oder du möchtest noch was machen, dass du dem nicht Gehorsam schenkst, sondern dass du da drinnen bleibst und wartest und vielleicht auch ein Schweigen im Gebet auszuhalten, um wieder ins Reden zu kommen, um wieder das eigene Herz da auf Touren zu bringen und mit Gott die wirklich Sachen zu besprechen, die dir so auf dem Herzen liegen und die dir so wichtig sind, dass du deine tiefsten Gedanken auch vor ihm ausdrücken kannst. Und wenn das gelingt, ist es unglaublich befriedigend und ist unglaublich gut. Aber wenn das länger nicht gelingt, ist, kann das wirklich eine Feindschaft sein für die Beziehung. Und das sieht man immer wieder, wenn Ehepaare aufhören, miteinander zu reden, wenn Freunde aufhören, miteinander zu reden. Es ist, die Beziehung ist in einer ganz großen Gefahr. Wir Männer natürlich haben da ein noch größeres Problem, meistens, weil wir mundfauler sind, weil wir uns schwerer tun zu reden. Frauen sind da uns um einiges voraus. Aber das Wichtige ist auch, dass man weiß, dass Reden nicht nur Worte machen ist, sondern Reden ist auch wirklich das zu sagen, was Sache ist. Also es ist, Jesus sagt ja nicht umsonst, wo viele Worte sind. Also ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, sondern euer Gebet sei so und so. Und dann hat er ja gelehrt, wie wir vor Gott auch beten sollen. Also einfach nur viel zu reden, glaube ich, ist es auch nicht, sondern sich ganz tief einfach ins Herz hineinzugehen und ganz tief die Gedanken vor Gott zu äußern, mit ihm gemeinsam im Gebet. Das ist etwas, was die Beziehung unglaublich stärkt und das Feuer der Leidenschaft entfacht, wenn man mit Gott diese ganz tiefen Gespräche haben kann. Also erster Punkt ist eben den anderen kennenlernen, das ist durch Bibelstudium. Und der zweite Punkt ist die Kommunikation, also das Gebet, das Gespräch mit Gott. Der dritte Punkt ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Diese Bibelstelle kennt ihr alle, die kommt aus der Bergpredigt und steht geschrieben in Matthäus Kapitel 6, Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und heißt weiter dann in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an den einen hängen und den anderen verachten. Also ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht, beides geht nicht. Und wir müssen den Wettbewerb, der in unserem Inneren herrscht, ausschalten. Es ist ganz normal, wir leben in dieser Welt und diese Welt bietet fantastische Sachen an. Es gibt eigentlich kein Ende bis oben hin. Man fragt sich, wenn ein Mensch reich ist, ja, wieso will er dann das noch? Wenn einer Millionär ist, wieso begehrt er dann Milliardär zu werden? Warum kommt nach dem Haus, nach dem Sportwagen ein zweites, ein drittes, ein viertes Auto? Warum begehrt man dann ein eigenes Schiff zu haben oder ein Boot zunächst und dann eine Yacht? Wieso ist dann nach oben hin immer noch was, das angeboten wird? Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, die Allerreichsten, die sind nur schuld. Würden die was abgeben von ihrem Überfluss, dann würde es den Menschen einfach besser gehen. Wir wissen, dass der Reichtum extrem ungleich verteilt ist, dass das reichste Zehntel so viel mehr besitzt als die ärmsten 50% der Menschen. All diese Dinge wissen wir. Aber wenn es um unser Herz geht, und das spricht ja Jesus an, er spricht ja nicht die Allgemeinheit an, er spricht nicht die Reichsten an, sondern er spricht uns an. Was ist mit deinem Herzen? Wie sieht es da drinnen aus? Und Jakobus geht noch ein bisschen weiter, indem er in Vers Kapitel 5, Vers 4 sagt, zumindest was die Schlachterübersetzung angeht, sagt er, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist, und er bezeichnet das als spirituellen Ehebruch. Er sagt tatsächlich, ihr Ehebrecher. Wir wissen ja, wir haben eine Ehebeziehung, eine eheähnliche Beziehung mit Jesus. Wir sind Teil der Braut. Wir sind ja mit Jesus liiert. Und die Freundschaft zur Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Das müsste man sich genauer anschauen. Was ist denn diese Welt? Das kann man vielleicht lesen im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und das ist Definition jetzt. Was, das ist schwierig, auch zu sagen, ja, heißt das, ich darf mir keine neue Kleidung mehr kaufen, oder heißt das, ich soll jetzt das billigste Auto nehmen, nur noch Gebrauchtes kaufen, oder was ist das? Und so vieles in der Bibel ist so schwer einzukategorieren. Man kann nicht sagen, so ist es. Ne? Genau das ist es. Weil die Bibel sagt auch, fällt jemand Reichtum zu, der soll nicht stolz werden. Oder soll sich nicht verlassen auf den unsicheren Reichtum. Wenn jemand reich ist von euch, Timotheus wird das geschrieben, der soll dienen mit seinem Reichtum. Der soll etwas geben. Das heißt, es schließt ja nicht aus. Ein Bruder, eine Schwester kann durchaus reich sein an materiellen Gütern. Das heißt, es ist irgendetwas anderes, was Jakobus da meint. Es ist eine Liebe zur Welt auf der anderen Seite und zu den Gütern. Und das, was aber noch wichtiger ist dabei, ist, dass man sich verlässt drauf. Ja? Wenn man Geld hat, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dann sagt man, da habe ich jetzt etwas. Das ist jetzt für mich, da kann jetzt eine Not kommen. Da könnte ich jetzt arbeitslos werden oder könnte krank werden oder was auch immer. Weil ich das Geld habe, weil ich diese Sicherheit habe, jetzt hilft das mir. Und genau das möchte Gott uns wegnehmen. Er will, dass wir aus ihm leben. Für uns die Sicherheit sein. Er möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. In Matthäus steht es geschrieben, ein paar Hinweise, dass alle unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Jedes einzelne weiß Jesus, wie viele da drauf sind. Ein Sperling, der tut nichts, aber ohne den Willen Gottes fällt keiner von ihnen vom Himmel. Eine Lilie, die im Feld steht, arbeitet nicht, die macht nichts. Und trotzdem ist sie so schön geschmückt ist, wie nicht einmal Salomo in seiner Schönheit geschmückt war. Diese Beispiele macht Jesus, damit wir wissen, wir bekommen alles, was wir brauchen, von Gott. Und eine wunderbare Sache, die ich gelernt habe oder die ich gelesen habe und für mich lernen will, ist, ich besitze mein Geld nicht oder meine Güter, die ich so habe, sondern es ist Gott sein Geld. Es ist Gott sein Besitz. Und ich verwalte es. Er gibt es mir, damit ich es verwalte, damit ich damit rechtmäßig umgehe, wie er es möchte. Und ich möchte nicht derjenige sein, wie der Kornbauer, der sagt, okay, jetzt hat mein Feld gut getragen, jetzt mache ich Folgendes, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere, sondern wenn ich genug habe und wenn das meine Bedürfnisse gedeckt sind, dann möchte ich gucken, wo kann ich dienen? Wie kann ich im Reich Gottes dienen? Wie kann ich den Armen dienen? Und Jesus sagt immer wieder, gebt das Geld den Armen. Und er betont diejenigen, die bereit sind, auch sich von ihrem Überfluss zu trennen und denen zu dienen, die eben nichts haben. Und das soll unsere Herzenseinstellung sein. Das ist so wichtig, denn Jesus sagt es, wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Und wenn deine Schätze irdisch sind, dann wirst du früher oder später dich nicht wehren können dagegen, dass auch dein Herz auf irdisches gesinnt ist. Und das ist ein Leidenschaftskiller für deine Beziehung mit Gott. Ein Beispiel dafür noch, ein Negativbeispiel aus der Bibel, ist die Gemeinde in Laodicea. In der Offenbarung, wo die 7 Gemeinden beschrieben werden, eine davon ist Laodicea. Das ist das heutige Denizli in der Türkei. Und hier wird beschrieben, eine Gemeinde, ganz kurz vorlesen, Offenbarung 3. Und zwar heißt es hier, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Also dieses Laodicea, damals, heute Denizli, das soll es anscheinend tatsächlich so gewesen sein, dass das eine Heißwasserquelle war. Dort in der Nähe sind anscheinend mehrere. Und das ist eine besonders große, eine Heißwasserquelle. Und an einer anderen Stelle entspringt auch eine Quelle, die allerdings kalt ist. Und genau dort, wo diese beiden Bäche zusammenfließen, einmal die heiße Quelle und einmal die kalte, dort entstand Laodicea. Das Wasser war dort lauwarm. Wenn man das auf unser Leben überträgt, auf der einen Seite diese heiße Liebe zu Gott, diese Leidenschaft für Gott etwas zu tun, etwas zu bewirken. Und was ist dann das Kalte? Was ist das, was dann unsere Werke lau macht oder unser Leben lau macht? Es ist, wenn wir das kalte Wasser auch reinfließen lassen in das Warme. Dann wird es warm, dann wird es lau. Wenn wir die Liebe zu Gott haben und gleichzeitig die Liebe zur Welt haben. Und für das Weltliche und davon immer mehr haben möchten. Dadurch wird das Wasser eben lau. Das heißt, es reicht nicht nur, Gott zu lieben und das Geistliche zu lieben. Man muss sich auch schützen vor dem, was in der Welt ist. Man muss sein eigenes Herz schützen. Wie Johannes noch einmal vorhin gesagt hat, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Es ist eine Gefahr für deine leidenschaftliche Beziehung mit Gott, wenn du dein Herz vor diesen Dingen nicht schützt. Das war der dritte Punkt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und der vierte und letzte Punkt, den ich jetzt noch habe, ist die Angst vor der Unverständlichkeit. Der vierte Punkt ist Angst vor der Schuldbekenntnis. Was ist zu tun, wenn etwas schiefgelaufen ist? Es gibt 2 Beispiele aus der Bibel. Der eine ist David. Bei dem ist was schiefgelaufen. Der hat eine Frau begehrt, die verheiratet war. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger und um das Ganze zu verduschen, lässt er ihren Ehemann umbringen. Eine berühmte Geschichte. Und dann ist er zur Rede gestellt deswegen. Von Nathan ist er zur Rede gestellt worden deswegen. Und David hat in der Situation das einzig Richtige gemacht. Er hat die Schuld bekannt. Er hat gesagt, Gott, ich bin schuld, ich habe das getan. Ich bin derjenige, der, obwohl er schon genug Frauen hatte, hat er die eine auch noch genommen und hat ihren Mann umbringen lassen, damit das Ganze nicht auffliegt, weil er es verduschen wollte. David musste für die Konsequenzen schon tragen, wenn man das liest, aber ihm wurde die Schuld vergeben, weil er bereit war, einzustehen für seine Schuld. Und er hat sich die Beziehung mit Gott nicht nehmen lassen, sondern die ist dann noch gewachsen danach. Viele seiner Psalmen sind erst geschrieben worden, nachdem das passiert ist. Die größten Segnungen in seinem Leben sind geschehen, nachdem das mit dem Ehebruch war. Er hat ja 40 Jahre lang regiert und das ist ungefähr nach 10, 11 Jahren passiert. Das heißt, da waren noch fast 30 Jahre an Regierungszeit. Und David ist über die Maßen gesegnet worden von Gott. Er war bereit, den Fehler einzustehen. Und wir sind Menschen und deswegen sind wir fehlerhaft und jedem von uns wird was passieren. Das ist, weil wir keine Maschinen sind, weil wir keine Roboter sind. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wir müssen wissen, auch wenn wir einen Fehler machen und ist er noch so schwer, Gott vergibt uns die Schuld. Wir müssen aber uns zur Schuld stellen. Wir dürfen keine Angst haben, wir dürfen sie nicht verstecken, nicht irgendwas drüber geben, sondern wir müssen einstehen, das ist meine Schuld, bitte Gott vergib mir. Und der zweite, der das gemacht hat, war Petrus. Er hat Jesus dreimal verleugnet in seiner bittersten Stunde. Derjenige, der mutigste war von allen 12 Aposteln, derjenige, der aufs Wasser gegangen ist, derjenige, der das Schwert gezogen hat und dem römischen Soldaten ein Ohr abgehoben hat, derjenige, der immer voran war, ist in der bittersten Stunde, wo ihn Jesus am dringendsten gebraucht hätte, hat er gekniffen und hat dreimal verleugnet, Jesus zu kennen. Er weinte bitterlich, steht an einer Stelle geschrieben, aber er stand zu dieser Schuld. Er hat das nicht versteckt. Ihm ist bewusst geworden, wie feig er ist eigentlich, dass auch er nur ein Mensch ist und dass er auch nur feige ist, wie wir eigentlich alle sind und um den Mut kämpfen muss, ringen muss darum, mutig zu sein. Aber er auch, er hat sich dieser Situation nicht ergeben. Er hat nicht gesagt, das war jetzt ein Fehler, den ich gemacht habe, ich muss mich zurückziehen, es besteht für mich keine Hoffnung mehr, sondern ganz im Gegenteil, er hat gesagt, es geht trotzdem. Gott vergibt mir meine Schuld. Und Petrus hat bestimmt eine Menge gelernt über sein Leben, über sein eigenes Herz. Und er hat bestimmt eine Menge gelernt darüber, was es heißt in der ersten Zeit, wo die Jerusalemer Gemeinde so stark verfolgt wurde, wo es oft zu Tötungen von Christen gekommen ist, wo oft vielleicht Geschwister damals aus Feigheit sich nicht getraut haben, Jesus zu bekennen und auch gebraucht haben, wo Petrus als einer der Hauptverantwortlichen bestimmt anders reagiert hat dann, wie wenn ihm das selber nicht passiert wäre. Und so führt eben auch Gott, dass er uns das zeigt. Also, wichtig ist, was ist zu tun, wenn etwas passiert? Bekenne deine Sünden, bekenne deine Schuld, steh zu deiner Schuld. Sie wird dir vergeben von Gott. Es gibt keine Schuld, die dir nicht vergeben werden kann, wenn du dazu stehst, wenn du bereit bist, das vor Gott zu bringen. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr nicht matt und müde werden, so wie Jakobus das auch schreibt. Dann nimm dir jemanden zur Seite, eine Person deines Vertrauens und geh gemeinsam zu Gott. Und dir wird vergeben. Und deine Beziehung von Gott bekommt ein ganz neues Feuer, bekommt wieder eine neue Leidenschaft. Und das war eigentlich der letzte Punkt. Also noch einmal, um das zusammenzufassen, das erste eben, den anderen, Gott immer besser kennenzulernen, so wie wir den Partner besser kennen, wie Ehepaare den Partner immer besser kennenlernen oder wie man sich in Freundschaften auch besser kennenlernt. Was ganz wichtig ist, daraus natürlich die Kommunikation, die resultiert ist. Für uns Christen ist das das Gebet. Das ist die Art und Weise, wie wir mit Gott reden. Muss nicht immer in Worten gemacht werden. Es ist ja auch oft in Gedanken, dass man beten kann. Man hat ja auch nicht immer die Gelegenheit, den Mund aufzumachen und direkt zu beten. Man kann auch vor sich hin säuseln. Gott hört auch das. Er weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Dann der dritte Punkt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das ist eine geistliche Wahrheit. Wenn du dich als Besitzer siehst, der diese Dinge, dein Geld und dein Haus und dein Auto und so weiter, ist dein Besitz, das gehört dir, es ist deine Sicherheit, dann wird dein Herz auch dort sein. Und dann wird das, steht das im Widerspruch zu dem, was Gott will. Weil wir eben dass nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können. Es ist viel besser, sich als Verwalter zu sehen für die Güter, die Gott einem gegeben hat. Du bist der Verwalter, du bist verantwortlich für das, was Gott dir geschenkt hat. Es ist Gottes Gut. Alles Gold und alles Silber ist sein. Und er wird für dich sorgen und er wird immer dafür sorgen, dass du genug hast. Und der vierte Punkt eben, wenn was schief läuft in deinem Leben, in deiner Beziehung mit Gott, wenn du sündigst, wenn du einen totalen Fehler machst, sei mutig genug, steh dazu, versteck es nicht, zieh dich nicht zurück, sondern bleib dabei. Und das ist die Botschaft, die vor allem David und Petrus in ihrem Handeln weitergeben. Und nicht umsonst heißen viele Söhne David oder Simon, weil die beiden Personen natürlich für viele auch ein Vorbild sind. Und das nicht, weil sie alles gut gemacht haben, sondern vor allem deswegen, weil sie mal einen Bockmist gemacht haben und dann wieder umgekehrt sind. Soweit zur heutigen Predigt.